Herzlich willkommen zu Friedensreiter, dem Friedenslab vom Ludwig-Windthorst-Haus, der Katholisch-Sozialen Akademie des Bistums Osnabrück in Lingen und dem Institut für Theologie und Frieden in Hamburg.
Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur neuen Ausgabe unseres Podcasts Friedensreiter. Wir wollen heute ein aktuelles Thema aufgreifen, das weit über die reine Arbeitsmarktdebatte hinausgeht. Und zwar hinter die Frage schauen, sind die Deutschen tatsächlich zu faul? Und möglicherweise steckt da eine viel größere gesellschaftliche Frage hinter, nämlich was hält eine Gesellschaft zusammen, wenn Leistung, Wohlstand und Solidarität gemeinsam unter Druck geraten? Oder anders formuliert, wenn Menschen das Gefühl haben, andere tragen weniger als sie selbst bei, dann geht Vertrauen verloren. Und wenn Menschen nur noch über Leistung sich definieren, dann geht auch gesellschaftlicher Zusammenhalt möglicherweise verloren. Und darin liegt die eigentliche Spannung, über die wir heute sprechen wollen. Und über dieses Thema sprechen wir mit einem Gast, der die Arbeits- und wirtschaftswissenschaftliche Perspektive auf diese Diskussion einnimmt, den ich schon lange kenne und von dem ich weiß, dass er darüber hinaus auch einen sehr fundierten gesellschaftspolitischen Blick auf die Situation hat, die wir aktuell vorfinden. Und ich freue mich sehr, dass Dr. Oliver Stettes unser Gast ist, Leiter Themencluster Arbeitswelt und Tarifpolitik beim Institut der Deutschen Wirtschaft. Herzlich willkommen, Oliver.
Ja, vielen Dank, Marcel. Herzlichen Dank für die Einladung. Einen schönen Gruß in die Runde und auch natürlich einen schönen guten Tag an den Kollegen Herrn Reidegeld als zusätzlichen Gesprächspartner.
Den wir nicht unterschlagen wollten, sondern der jetzt dran ist mit der ersten Frage. So hatten wir es uns überlegt. Jochen.
Marcel, ich bin doch sowieso gewohnt, dass du mich immer ignorierst, aber ich komme damit inzwischen ganz gut klar. Also, ja, ich würde gerne einsteigen mit dem, was ja erstmal im Gewand einer Diagnose daherkommt. Und manchmal wundert man sich dann ja, welche Reaktionen auch emotionaler Art eine solche Diagnose erstmal erntet. Das ist die Diagnose, die Deutschen arbeiten zu wenig. Das hat ja den deutschen Blätterwald, würde so ein Boomer wie ich sagen, noch in der Formulierung, hat das ja ein großes Rauschen gegeben, aber auch von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppierungen, aber auch in den sozialen Netzen wurde das ja vor allen Dingen als harter Vorwurf empfunden. Was ist Ihr Blick auf die Diskussion, die diese Diagnose ausgelöst hat? Liegt es daran, dass sich die Menschen tatsächlich zu Unrecht beschuldigt fühlen? Fühlen sie sich eher erwischt? Also, was hat diese emotionale Reaktion auf diese Diagnose Ihrer Meinung nach ausgelöst?
Ja, lieber Herr Reidegeld, ich vermute, Sie haben die emotionale Reaktion angesprochen. Da haben sich viele, und da würde ich mich jetzt ehrlicherweise gar nicht ausnehmen, würde auf den ersten Blick immer sagen, oh, da unterstellt mir jemand persönlich, grundsätzlich, ich arbeite zu wenig. Und jetzt ist es ja so, dass jeder und jede von uns sich entscheidet, wie viel möchte sie oder er arbeiten, wird für den einen oder für den anderen Fall entsprechende Gründe haben, muss auch dazu bereit sein, die entsprechenden Konsequenzen zu tragen, weil das ja eine individuelle Entscheidung ist. So, und vor diesem Hintergrund kann ich es nachvollziehen, wenn man dann erstmal das Gefühl zumindest bekommt oder das Gefühl hat, da wird meine potenzielle vermeintliche Faulheit angesprochen. Die Diagnose, dass die Deutschen weniger arbeiten als andere, die ist statistisch richtig. Wenn man sich anguckt, wie viele Jahresarbeitsstunden arbeitet ein Mensch, eine erwerbstätige Person in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern. Und jetzt muss man natürlich sagen, das ist erstmal nur ein Durchschnitt und der bezieht sich eben darauf, wie viele Jahresarbeitsstunden wurden denn geleistet und wie viele Menschen waren im Erwerbsleben. Und dann ist es zunächst einmal wichtig zu wissen, dass in einer solchen Zahl zunächst einmal ein Umstand verborgen sein kann, dass viele Menschen in Teilzeit arbeiten. Das drückt schlicht und ergreifend den Durchschnitt. Dass wir aber gleichzeitig beobachten, dass die Länder, und dazu zählt dann auch Deutschland, wo wir eine relativ geringe Jahresarbeitsstundenzahl pro Erwerbstätigen haben, eben aber viele Menschen haben, die in Teilzeit arbeiten. So, und dann müsste man also sich überlegen, wie korrigiert man das, dass die Leute möglicherweise in den Ländern in einem unterschiedlichen Umfang erwerbstätig sind. Und selbst wenn man das macht, bleibt es bei dem allgemeinen Befund, dass Deutschland vergleichsweise oder in Deutschland vergleichsweise wenig gearbeitet wird. So, das ist einfach erstmal die Diagnose. Und die Frage ist, unter welchen Voraussetzungen wird das jetzt ein Problem oder ist es kein Problem? Also zunächst einmal wieder aus Sicht eines Wirtschaftswissenschaftlers ist es so, bei der Entscheidung individuell über meine Frage, wie viel möchte ich arbeiten, habe ich auch am Ende des Tages, weil die meisten von uns werden nicht so ein hohes Vermögen im Hintergrund haben, immer die Frage im Blick, was brauche ich für ein Einkommen, welches Einkommen will ich erzielen? So, und dann ist das nicht ganz unabhängig davon, wie viel ich arbeite und alle treffen diese Entscheidungen. Und man kann natürlich dann als Gesellschaft insgesamt sagen, wenn man es schafft, sehr produktiv unterwegs zu sein und im Zeitablauf sind wir produktiver geworden, zumindest wenn man das in der Langfrist betrachtet, kann ich mir überlegen, will ich mehr Geld haben? Mehr Einkommen erzielen oder möchte ich das, was zusätzlich erwirtschaftet wird, eigentlich in Freizeit entgolten bekommen haben? Das ist passiert. So, das ist erstmal der ganz neutrale Befund. Und warum könnte das jetzt ein Thema werden? Weil wir nämlich ein Problem haben, das vor vielen Jahrzehnten begonnen hat. Stichwort Pillenknick. Dieser Pillenknick schlägt jetzt als demografischer Wandel dahingehend durch, dass viele Menschen aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Tendenziell sind da viele Vollzeiterwerbstätige drunter. Und die Anzahl derer, die nachrückt, ist deutlich kleiner. Und wenn man das mal gesamtwirtschaftlich dann betrachtet, verlieren wir Arbeitsstunden. Und vor diesem Hintergrund wird diese Diskussion eben relevant. Nach dem Motto, in Deutschland wird in Anführungszeichen zu wenig gearbeitet, um den Wohlstand in dem Maße, wie wir das bisher gewöhnt waren, aufrecht zu erhalten, wenn wir genauso produktiv sind wie in der Vergangenheit, weil wir schlicht und ergreifend gesamtwirtschaftlich Arbeitsstunden verlieren. Und das ist jetzt ein bisschen davon zu trennen, was auf der Person eines Oliver, auf der Ebene eines Oliver Stettes oder eines Marcel Speker passiert, beispielsweise.
Jetzt ist ja genau dieser Punkt. Sie sprechen von der individuellen Entscheidung und das ist ja irgendwie auch Grundlage unserer freiheitlichen Gesellschaft, dass jeder das entscheiden kann. Aber dem steht ja auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung gegenüber. Also auf der einen Seite kann man dieses zu wenig als Vorwurf, als individuellen Vorwurf begreifen oder man kann es verstehen als ein aufmerksam machen, auf eine gesellschaftliche Verantwortung. Liegt es möglicherweise daran, dass Menschen diese Gesellschaft sowieso als unfair erleben und deshalb diesen Vorwurf nochmal stärker emotional aufnehmen? Es geht nicht gerecht zu in unserer Gesellschaft und für die soll ich mich jetzt einsetzen? Oder liegt es daran, dass eine Generation mehr und mehr den Arbeitsmarkt prägt? Work-Life-Balance ist das, man hat schon Fransen an den Lippen, wenn man diesen Begriff gebraucht. Also, wo liegen so die wesentlichen Gründe?
Ja, also mir würde es jetzt als Person Oliver Stettes erstmal ein bisschen zu viel sein, dass ich also die Verantwortung für diese gesellschaftliche Herausforderung stemmen müsste, so nach dem Motto, ich oder meine Arbeitszeitentscheidung entscheidet über das Wohl und Wehe, wie wir mit dem demografischen Wandel umgehen. Das ist eine Überforderung, das ist auch gar nicht der Punkt. Es ist am Ende des Tages eine Auseinandersetzung im politischen, im gesellschaftlichen Raum. Welche Konsequenzen entstehen dadurch, dass wir aufgrund unserer individuellen Entscheidungen beispielsweise gesamtgesellschaftlich in einem bestimmten Umfang arbeiten? Und wenn das einfach strukturell bedingt sich verändert, also quasi die Zahl der Stunden abnimmt, weil das hat eine Konsequenz auch für die Frage, wie organisieren wir andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, also zum Beispiel die gesamte Sozialpolitik, also die Sozialversicherungen, die am Ende des Tages eben davon abhängen, wie viele Menschen in welchem Umfang arbeiten beispielsweise. Das hängt davon ab, welche Ansprüche stellen wir als Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem Staat, weil am Ende des Tages auch das Steueraufkommen davon abhängt oder auch maßgeblich davon abhängt, wie viel in diesem Land gearbeitet und am Ende des Tages auch Wirtschaftsleistung erbracht wird. Das heißt
Aber
also,
das ist
das ist eine
der,
politische Aufgabe, das
ja.
anzusprechen, diese Konsequenzen. Aber es wäre jetzt zu viel verlangt, dass, ich sage jetzt mal, dass Oliver Stettes sozusagen die Verantwortung auf seine schmalen Schultern nimmt,
Das
die
ist wirklich
Probleme
ein
anzugehen.
spannender Punkt. Genau, also inwieweit ist das Individuum wirklich Teil einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung? Aber da will ich jetzt noch gar nicht drauf, sondern genau, was Sie eben benannt haben, dieser Punkt, ja, soziale Sicherungssysteme, Steueraufkommen. Wenn ich mit jungen Leuten spreche, dann sagen, da hat sich ein gewisser Fatalismus eingestellt. Die sagen, also wir können hier schuften, bis der Arzt kommt. Die sozialen Sicherungssysteme, die für euch vielleicht noch greifen, die Rente, die wird für uns nicht mehr existent sein. So, also es ist das Vertrauen darin, dass sich diese Arbeit lohnt im Sinne der eigenen Alterssicherung und Zukunftssicherung zum Beispiel, die ist völlig weg und dann lebt man lieber im Moment. Und vertraut nicht darauf, dass ein mehr Arbeiten auch mehr Wohlstand im Alter
Ja, wobei
bedeutet.
das zwei unterschiedliche Aspekte aus meiner Sicht beinhaltet. Das eine ist, wie ist die Akzeptanz, sagen wir mal, ich mache mal ein konkretes Beispiel eines Rentenversicherungssystems, was davon sozusagen das, was das darauf basiert, dass diejenigen, die im Erwerbsleben stehen, Beiträge leisten, aus denen die Renten der Empfängerinnen und Empfänger finanziert werden. Und wenn das, was logischerweise dann in irgendeiner Form ja damit zusammenhängt, wie viele Leute arbeiten, in welchem Umfang arbeiten, wenn sich an diesem Verhältnis Anzahl und dann über die Stunden, wenn man das auf die Stunden setzt, wenn das sozusagen sich darauf entsprechend dieses Verhältnis verändert und dass dann gesagt wird, okay, ich als junger Mensch habe das Gefühl, ich muss in Zukunft viel oder vielleicht auch gegenwärtig mehr leisten in die Rentenversicherung, als in der Vergangenheit, weil wir einfach weniger sind und weil die Zahl der Stunden, die wir insgesamt leisten, als jüngere Menschen weniger ist. Und dass ich dann das Gefühl habe, das gerät in eine Unwucht, vor allen Dingen dann, wenn ich vielleicht auch noch erwarte, dass sich an diesem Trend, dass die Zahl der Beitragsleistenden von und gegenüber der Anzahl derer, die Leistungen empfangen, im Trend weiter verschlechtert. So, das ist das eine. Und das Zweite, das muss man, glaube ich, das muss man auch ansprechen, weil dahinter steckt so ein bisschen auch ein Narrativ immer. Arbeit ist ganz schrecklich. Und es gibt im Grunde genommen, wird man aus dem Paradies erstmal vertrieben. Das Paradies ist die Kindheit und die Schule. Und dann wird man in den Ernst des Lebens sozusagen gestoßen und dann ist es eine ganz furchtbare Zeit, woraus es erst mit dem Eintritt in die Rente wieder ein Entrinnen gibt. Und dazwischen ist es ganz furchtbar und nur am Anfang und am Ende ist alles toll. Und das ist natürlich ein Narrativ, was häufig dann auch mit diesem, es ist ein wohlverdienter Ruhestand und so weiter und so fort, was man immer wieder, was politisch gestärkt wird oder was sozusagen dann gestärkt wird in der Erzählung und was natürlich ein bisschen davon auch ablenkt, dass eigentlich für alle Menschen Arbeit am Ende des Tages auch ein sozialer Ort ist, eine Möglichkeit, soziale Bindung einzugehen und dass das eine Möglichkeit ist, auch sich einzubringen, sich als wichtigen Teil einer Gemeinschaft zu fühlen, sich zu entfalten und seine Persönlichkeit oder seine Kompetenzen zu entwickeln. Es ist also viel mehr als sozusagen die Last in der Mitte dieser drei Phasen, aus der man dann so ein Kosten-Nutzen-Kalkül herauszieht. Und beide Dinge muss man voneinander trennen, ehrlicherweise gesagt. Und ich glaube, dass man auf der einen Seite diese Herausforderungen, die sich über die sozialen Sicherungssysteme oder über die finanziellen Fragen und der Staatsfinanzierung und dergleichen ergeben und der Ansprüche, die wir als Bürgerinnen und Bürger gegenüber den Staat stellen, das ist nochmal davon zu trennen, welches Narrativ wird jetzt in dieser Diskussion bedient, um in eine bestimmte politische Richtung zu wirken.
Vielleicht als abschließende Frage für diese erste Runde. Haben Sie Ideen dazu, wie man den Menschen heute mehr diese Sinnhaftigkeit von ihrer Arbeit, diesen positiven Aspekt von Arbeit vermittelt? Machen Sie sich dazu im Rahmen auch Ihrer Tätigkeit Gedanken? Also wir können die Leute nicht dazu zerren diesen Sinn zu erkennen. Wir können sie nicht dazu zwingen, mehr zu arbeiten. Das ist alles keine positive Dynamik. Aber wie bringen wir da eine positive Dynamik rein?
Naja, wir müssen uns gewahr werden, dass in der öffentlichen Diskussion, und die wird natürlich auch geprägt durch den medialen Diskurs, negative Nachrichten oder negative Befunde immer mehr Aufmerksamkeit erzeugen als positive. Und es gehen zwei Dinge immer unter. Das ist etwas, worauf ich gerne schon seit langem aufmerksam mache. Wenn man die Beschäftigten mal fragt, hör mal, wie sieht es denn aus mit eurem Job? Findet ihr den gut oder findet ihr den schlecht? Dann haben wir eigentlich den Befund, dass seit der Zeit, seitdem man große repräsentative Beschäftigtenbefragungen machen, die führen nicht wir zum Beispiel durch. Jetzt könnte man sagen, da kommt jemand aus einem arbeitgebernahen Institut. Es ist klar, dass er das sagt, aber nein, das sind bewährte Standardbefragungen, unter anderem vom Statistischen Bundesamt, aber auch von, ich sage jetzt mal in diesem Sinne, unverdächtigen Institutionen wie die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin oder das Bundesinstitut für berufliche Bildung, die signalisieren, 9 von 10 Beschäftigten sind mit ihrem Job zufrieden. Das heißt also, die Wahrnehmung des eigenen Arbeitsverhältnisses ist etwas anderes als das Narrativ, was häufig so in den Medien existiert. Arbeit ist prekär, ist ganz furchtbar und wir sind kurz wieder davor, in den Manchester-Kapitalismus abzugleiten. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass man eben darauf aufmerksam machen sollte, dass die Menschen natürlich grundsätzlich in der Lage sind, dann frei darüber zu befinden, wie sie das haben möchten. Und dann, dass es eben auch eine Möglichkeit gibt, in diesen Arbeitsverhältnissen sich zu entwickeln. Das mag nicht in jedem Arbeitsverhältnis gleichermaßen gelten. Und natürlich hat man Einkommensrestriktionen. Aber, und das hängt dann wieder von dem Menschenbild ab, man darf den Menschen auch zutrauen, dass sie für sich eine korrekte Entscheidung treffen zu den jeweiligen Zeitpunkten in ihrer Biografie. Man muss sie aber erstmal ermuntern, sozusagen auch die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und das ist, glaube ich, etwas, was man häufig in dieser Diskussion erlebt. Und hängt am Ende von dem normativen Standpunkt und vom Menschenbild ab. Nehme ich die Menschen als eigenverantwortliche Individuen wahr, die auch entsprechend eigenverantwortlich Entscheidungen mit Blick zum Beispiel auf ihr Berufsleben treffen können, was weiß ich, Berufswahl oder die Anzahl der Arbeitsstunden, die ich gerne entrichten möchte, ob ich Erwerbspausen machen möchte oder dergleichen. Und halte oder sozusagen weise ihnen auch die Verantwortung dafür zu, dass sie dann entsprechend die Folgen damit zu leben haben, unabhängig davon, dass wir eine soziale Sicherung am Ende des Tages etablieren wollen, für die, die das nicht, aus welchem Grund auch immer, da in Schwierigkeiten geraten. Aber das ist das eine. Oder ist es etwas, dass ich sage, na, das sind alles eher wie Kinder. So, die wissen nicht, was sie tun zu ihren jeweiligen Zeitpunkten. Und mein Eindruck ist manchmal in der öffentlichen Diskussion, dass man den Menschen nicht zutraut, für sich eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen und dass man ihnen dadurch auch nicht die Verantwortung zuweist, die eigenverantwortliche Menschen auch tragen müssen, weil das gehört dann dazu, freie Entscheidungen und Verantwortung gehen zusammen.
Ich würde gerne einmal noch mal kurz auf die Zahlen schauen. Du hattest das ja gerade am Anfang schon mal angedeutet. Wenn man die Diskussion verfolgt, dann wird ja immer wieder das Beispiel angeführt, dass unsere durchschnittliche Arbeitszeit geringer ist als beispielsweise die von der Schweiz. Was da natürlich immer mit reinspielt, du hast es vorhin angedeutet und vielleicht auch nicht ganz vergleichbar macht, sind natürlich so Faktoren wie hohe Teilzeitquoten. Wenn wir viele Leute haben, die viel arbeiten und wir einen großen Anteil von Frauen haben, die vielleicht nur in Teilzeit arbeiten, dann sinkt natürlich das durchschnittliche Arbeitsvolumen wieder im Vergleich zu einem Land, wo die Frauen gar nicht arbeiten, also wo viel weniger im Arbeitsmarkt sind und viel weniger Wertschöpfung dann erstellt wird. Kannst du das mal um diesen Faktor bereinigen und einordnen?
Ja, das kann ich sehr gerne. Und das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Also das ist die Ausgangsstatistik. Man guckt eigentlich, wie viel arbeiten die Erwerbstätigen im Durchschnitt. So, und dann guckt man nur auf die Erwerbstätigen. Also wenn nur der Oliver Stettes arbeitet, dann zählt eigentlich nur seine Stundenzahl in dem Jahr. Und unter uns dreien gesagt, dann sind wir schon zu dritt, dann wird dann Durchschnitt rausgebildet. So. Und wenn jetzt einer von uns dreien Teilzeit arbeitet und alle anderen, sagen wir mal, die anderen beiden 40 Stunden, dann wird natürlich aus einem 40 Stunden Oliver Stettes werden als Dreiergruppe weniger als 40 Stunden. Das ist der Ausgangspunkt. Aber es arbeiten eben drei statt einer Person. Und das Gleiche gilt jetzt natürlich mit Blick auf die gesamte Gesellschaft. Aber so, jetzt können wir uns das eben anschauen, dass wir nicht sagen, wir gucken auf die Erwerbstätigen, sondern wir gucken auf alle Personen, die in einem Land leben, in einem erwerbsfähigen Alter. Üblicherweise nimmt man dann die 15- bis 64-Jährigen, man kann auch andere nehmen, aber das ist sozusagen immer der Klassiker, weil das so als Kerngruppe der Bevölkerung angesehen wird, aus der sich potenziell die Erwerbstätigen rekrutieren. Und das würde jetzt die Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden, die ja nur von den Erwerbstätigen geleistet werden, genau auf diese Anzahl der Bevölkerung in diesem Alter aufteilen. Und dann bleibt in Anführungszeichen dieser Gap, diese Lücke zum Beispiel zwischen Deutschland und der Schweiz. Und das kann unterschiedlichste Ursachen haben. Das kann an Feiertagsregelungen liegen, dass wir mehr Feiertage haben, dass wir mehr Ferientage haben. Das kann daran liegen, dass Menschen zum Beispiel in Teilzeit weniger Stunden arbeiten als in dem anderen Land, also das Stundenvolumen zum Beispiel in Teilzeit ein anderes ist oder das Stundenvolumen in Vollzeit ein anderes ist. Das ist es zum Beispiel in der Schweiz. Die arbeiten in Vollzeit einen Ticken mehr als wir. Und auch das ist für sich genommen erstmal nur ein Befund, aus dem noch nicht unbedingt zwingend eine Problemlage existiert. Sie wird dann zu einem Problem, oder sagen wir mal, die geringeren Arbeitsstunden werden dann zu einem Problem, wenn wir andere Ansprüche haben, zum Beispiel an den Staat, jetzt wieder, oder an die Sozialversicherungssysteme, was die Finanzierung von Leistungen sind, die der Staat oder die Sozialversicherung oder die sozialen Sicherungssysteme erbringen sollen. Und das hängt eben dann mit der Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden pro Kopf auch in der Bevölkerung zusammen, weil man ist entweder Leistender oder Empfänger, aber am Ende des Tages ist das sozusagen die Masse derer, die dazu beitragen kann. So, das ist im Grunde genommen der Punkt. Und dann stellt sich die Frage, sind unsere Ansprüche zu hoch? Das ist die eine Möglichkeit. Also man kann natürlich sagen, die materiellen Ansprüche, auch an den Staat oder an uns selber, die reduziere ich und leiste oder weise der Freizeit einen so hohen Wert zu, oder das muss ja nicht Freizeit sein, das kann ja auch dann ehrenamtliches Engagement sein, das kann Familienarbeit sein, die unentgeltlich ist oder dergleichen mehr. Der weise ich einen so großen Wert zu, dass es mir denn die Einkommenseinbuße oder die geringeren materiellen Ansprüche, die der Staat erfüllen kann, kompensiert. Das ist dann auch okay. Also das ist völlig in Ordnung, aber das man kann sozusagen, und dann ist man wieder in der Kindeshaltung, sage ich mal, man kann nicht in Anführungszeichen auf der einen Seite sich wünschen, nichts oder wenig zu arbeiten und gleichzeitig ganz hohe materielle Ansprüche entweder im Privaten oder auch an den Staat stellen zu können. Das funktioniert am Ende des Tages nicht. Und das ist eben dann ein Aspekt, auf den man in der Diskussion aufmerksam machen möchte. Es geht nicht um gut oder schlecht, sondern es geht darum, passt das eine mit dem anderen zusammen? Und ist das, was man auf der einen Seite möchte, mit welchen Konsequenzen ist das verbunden? Und da muss man eben dafür auch die Verantwortung tragen oder diese zumindest zur Kenntnis nehmen.
Nur nochmal an einer Stelle dich herausfordern und
Gerne.
zwar bei dem Punkt, wo wir sagen, die Produktivität an sich ist ja nicht gesunken. Wir haben aber vielleicht rückläufige Arbeitszeiten. Liegt daran, hast du vorhin auch schon mal angedeutet, dass Produktivität natürlich gestiegen ist. Also ne, wenn ich kann durch Produktivitätssteigerung, durch neue Maschinen, neue Entwicklungen, neue Arbeitsweisen, bin ich ja in der Lage, durchaus Entwicklungen zu erzielen, dass ich mit weniger Arbeit mehr Output generiere. Das kommt natürlich an seine Grenzen, wenn ich nur über die Arbeitsstunden die Kosten oder die Umverteilung über die Sozialversicherungssysteme herstellen will. Du ahnst, worauf ich hinaus will, das Thema Maschinensteuer. Müsste man nicht, wenn man sagt, die Arbeit wird in dem gesamten Prozess einen deutlich geringeren Anteil in Zukunft einnehmen an der Wertschöpfung, den steigenden Anteil, den bedeutsamer werdenden Anteil der Produktivität in irgendeiner Weise mit in die Finanzierung der Gesellschaft und der Sozialsysteme mit einfließen lassen?
Ja, das kommt immer ganz schnell, weil, also wenn ich das jetzt mal ein bisschen unterstellen darf, weil dahinter so ein bisschen also die grundlegende Vermutung steht, Arbeit wird durch Technologie ersetzt. Und wenn Arbeit ersetzt wird und wegfällt, mal vermeintlich, ne, dann gedacht, dann ist es so, dann müssen doch die Maschinen eigentlich jetzt die Beiträge für, sagen wir mal, für die Finanzierung des Staates oder der Sozialversicherung leisten, die zuvor eigentlich die Beschäftigten getragen haben. Das ist so ein bisschen der Grundgedanke hinter diesen Maschinensteuerdiskussionen. Aus einer wirtschaftswissenschaftlichen Sicht würde man immer sagen, naja, in der Vergangenheit hat sich das nie so gezeigt, dass gesamtgesellschaftlich Arbeit an Bedeutung verloren hat durch den Einsatz von Maschinen. Sondern das ist im Grunde genommen, ist Arbeit am Ende des Tages nie, hat nie abgenommen und der Stellenwert hat nie abgenommen. Jetzt kann man sagen, na gut, das ändert sich ja jetzt. Jetzt denken ja alle an künstliche Intelligenz. Mancher denkt da an Skynet und Arnold Schwarzenegger aus den Terminator-Filmen, so in dieser Kombination, die da autonom vor sich hin wurschteln und die ihn im Grunde genommen vielleicht in diese Zukunft führen könnten, wo Menschen gar nicht mehr gebaut werden, weil ja KI als künstliche Intelligenz, der Begriff ist großartig, ja autonom vor sich hin agieren könnte und eigentlich den Menschen überflüssig macht. Ich habe da meine Skepsis. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Und das sozusagen, nochmal weitergesprochen, KI unglaublich produktiv ist ohne Menschen. Also ohne menschliche Arbeit. Jetzt erleben wir es, und du hast es schon angedeutet in deiner Frage, dass die Produktivitätszuwächse, die wir in den letzten Jahren beobachtet haben, gesamtgesellschaftlich, in allen industrialisierten Staaten zurückgehen. Sie gehen auch zurück, trotz der Digitalisierung, also trotz der Einführung von Computern, trotz der Einführung von Internet, Smartphone. Und sie gehen auch im Trend zurück, seitdem wir Technologien einsetzen, die wir als künstliche Intelligenzanwendungen bezeichnen, weil das ist jetzt nicht so ein neues Phänomen. Alle denken natürlich an ChatGPT und Co. Seit 2, 3 Jahren, aber natürlich ist künstliche Intelligenz und Anwendung der künstlichen Intelligenz gibt es schon seit längerem. Und der Trend ist ungebrochen, er geht rückwärts, was die Produktivitätsfortschritte angeht. Und die eigentlich interessierende Fragestellung ist jetzt für uns, und das müsste eigentlich unser Interesse sein, wie gelingt es uns, diese Technologien, von der, glaube ich, alle überzeugt sind, dass sie am Ende des Tages das Potenzial haben, uns besser zu machen. Niemand möchte mit den Technologien des 19. Jahrhunderts heute arbeiten, aus unterschiedlichsten Gründen. Da genau zu prüfen, wo bringt sie uns weiter, wo hilft sie uns besser zu werden, schneller zu werden, produktiver zu werden, diese Potenziale dann zu mobilisieren. Aber das geschieht immer in Kombination mit menschlicher Arbeit. Und es macht menschliche Arbeit dadurch am Ende des Tages produktiver. Die Wertschöpfung, die die menschliche Arbeit leistet, wird größer we sein. Und damit auch das Einkommenspotenzial dieser menschlichen Arbeit wird größer sein. Und damit auch die Möglichkeiten, daraus irgendwelche Steuern und Beiträge für die Sozialversicherungssysteme zu entrichten. Das bedeutet nicht, und das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Nebensatz, dass nicht im Einzelfall es sein kann, dass Aufgaben und Tätigkeiten verschwinden, weil die Technologie das besser machen kann. Das war in der Vergangenheit auch schon so. Und das ist dann eher eine Frage, was mache ich mit den Menschen, die davon betroffen sind? Wie muss ich sie qualifizieren, damit sie andere Aufgaben übernehmen können? Was kann ich ihnen zumuten? Also wenn der Oliver Stettes zum Beispiel überflüssig würde und würde eine andere Tätigkeit übernehmen, bei der er nicht mehr so gut entlohnt ist wie jetzt beim Institut der Deutschen Wirtschaft als Volkswirt und Arbeitsmarktexperte, ist das eine, sagen wir mal, ein Rückschritt, den ich dieser Person auch zumuten muss, zumuten darf, genauso wie Leute eben aufsteigen können. Und wie, oder muss ich ihn abfedern? Und in welcher Form ist es dann angemessen? Das ist dann wieder eine ganz andere Fragestellung. Aber die Grundüberlegung, dass man Maschinen sozusagen oder Technologien besteuert und daraus die Beiträge entrichtet für die sozialen Sicherungssysteme, der ist aus meiner Sicht nicht zielführend, diese Diskussion. Worüber man immer diskutieren kann, ist, ob, sagen wir mal, die Art und Weise, wie Geschäftsmodelle, wie Gewinne aus bestimmten Geschäftsmodellen besteuert wird, wie man das machen kann, das ist eine andere Frage. Da geht man an die Eigentümer, wenn man so möchte, dieser Technologien heran. wie man das heute auch schon macht, weil ob ich nur eine KI-Anwendung besitze, in Anführungszeichen, oder eine KI-Software besitze, oder ob ich eine Maschine besitze, ist am Ende des Tages hierfür zweitrangig.
Wundert mich nicht deine Antwort, aber ich finde es schön, dass du es nochmal so auf den Punkt gebracht hast. Ich würde gerne an den Punkt zurückkommen, wo du vorhin auch schon mal kurz gewesen bist, nämlich die Grundfrage, ich glaube, um die wir uns auch nicht herumdrücken dürfen und die wie so ein Elefant im Raum steht. Was sind wir bereit, noch zu leisten für welche Art von Leistung, die wir vom Staat erwarten? Und während wir diese Diskussion führen, finde ich oder beobachte ich eigentlich, dass wir viel zu viele Dinge gegeneinander ausspielen. Facharbeiter gegen Akademiker, Einwanderer gegen Einheimische, Hilfebezieher gegen arbeitende Bevölkerung, Teilzeit arbeitende Frauen gegen Vollzeit arbeitende Männer, Care-Arbeit leistende Frauen gegen im Arbeitsmarkt tätige Frauen. Es ist alles ein holzschnittartiges Gegeneinander ausspielen. Wenn wir tatsächlich auf der ernsthaften Suche nach einer Lösung, einem gesellschaftlichen Konsens sind, dann muss das doch eigentlich anders funktionieren und laufen.
Jein. Grundsätzlich würde ich dir zustimmen, wenn es uns gelänge, alle zu überzeugen, dass es einen Bedarf gibt, in irgendeiner Form mit dieser Thematik umzugehen, entsprechende Schritte einzuleiten. Aber man wird natürlich immer Verlierer haben in dem, bei einer solchen Geschichte, weil wenn ich beispielsweise sage, der Kuchen, den wir in Zukunft haben werden, der wird kleiner sein oder wird nicht mehr wachsen und die Ansprüche, die an den Kuchen gestellt werden, die sind aber größer in Zukunft, als das heute ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich muss denjenigen, die diese höheren Ansprüche haben, entweder sagen, diese Ansprüche sind zu hoch, also da müsst ihr von Abstand nehmen, oder wenn ich sage, nein, das soll erfüllt werden, dann muss ich denjenigen, die an anderer Stelle Ansprüche haben, sagen, pass mal auf, ich muss bei euch was wegnehmen. Und das ist, glaube ich, etwas, worüber wir uns klar werden müssen und was vielleicht für uns in der gesamten Diskussion in den letzten, sagen wir mal, 5 bis 6, 7, 8 Jahren neu ist, dass wir doch wieder in einen Verteilungskampf hineinkommen. Am Ende des Tages, dass man sich bewusst werden muss, dass wenn man an einer Stelle was schafft, dass man an anderer Stelle jemanden etwas wegnehmen muss, weil die gesamtwirtschaftlichen Zuwächse eben nicht mehr vorhanden sind. Und jetzt kommt etwas hinzu, weil das eher so eine Status Quo-Betrachtung ist von den Personen, wie wir sie heute haben, weil natürlich auch die Möglichkeiten, Schulden zu machen, begrenzt sind, weil die Schulden von heute, die möglicherweise einen Verteilungskampf abmildern, bedeuten natürlich, dass in Zukunft irgendwelche Personen für diese Schulden auch verantwortlich gerade stehen müssen. Das sind tendenziell die Jüngeren, möglicherweise auch noch Ungeborene, wenn man ganz weit in die Zukunft schaut. Und das ist natürlich dann etwas, was man immer im Kopf haben muss. Und was man dann abwägen muss, wofür lohnt es sich? Und wenn wir zum Beispiel, denken wir mal an das Schulden, an das Sondervermögen, wie es so schön heißt, was nichts anderes als Sonderschulden ist für die Infrastruktur, dann kann man natürlich wirklich diskutieren, ist es zweckmäßig, das für den einen Zweck oder für den anderen Zweck auszugeben? Ist es wirklich eine Investition, von der die Nachkommenden, die dann in Zukunft finanzielle Verantwortung und Verantwortlichkeit dafür tragen, davon auch was haben? Oder ist das im Grunde genommen so, als ob wir unseren Urlaub gewissermaßen vorfinanziert haben und sagen, ja, okay, die Zeche und den Preis für diesen Urlaub, den zahlen dann eben andere, was weiß ich, unsere Nachkommen. Das sind die Diskussionen, denen wir uns stellen müssen. Und ich glaube, das muss man offen ansprechen. Und das Problem ist, dass wir eigentlich bis 2019 gedacht haben, wir sind auf der Insel der Seligen, weil wir einen langen wirtschaftlichen Aufschwung hatten. Die öffentlichen Haushalte sahen super aus. Es gab sogar schon mal wieder am Ende des Tages Überschüsse. Man hat ein bisschen übersehen, dass man als Gesellschaft, als Staat auf Substanz gelebt hat. Und das sieht man auch daran, dass wenn jetzt auf einmal ein Verwendungszweck in den Vordergrund rückt, wie Stichwort Verteidigung, da haben wir uns lange Zeit überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Und der rückt jetzt auf einmal ins Bewusstsein vor dem Hintergrund der Ereignisse und Geschehnisse in der Ukraine und durch den Überfall von Russland, dass da auf einmal ganz neu diskutiert wird, müssen wir da jetzt auf einmal zusätzliche Ansprüche stellen, über die wir uns 30, 40 Jahre lang keine Gedanken gemacht haben oder nicht in der Form. Und das ist genau der Punkt, den wir offen austragen müssen. Und dann müssen wir eben auch offen austragen in einer gesellschaftlichen Diskussion, wo möchten wir noch Prioritäten setzen? Was ist uns wirklich bewahrenswert? Wo müssen wir Abstriche davon nehmen? Und wo müssen wir möglicherweise Personen mehr sozusagen verantwortlich machen, finanziell übersteuern oder dergleichen und Abgaben, weil wir sagen, das ist erhaltenswert. Aber man muss das immer austarieren und man muss immer die unterschiedlichen Betroffenheiten im Blick haben.
Und ich glaube, das ist ja eine große Herausforderung, wo wir durchaus auch ein warnendes Beispiel haben, das ich mit dem Begriff Globalisierung beschreiben würde. Wir können auf der einen Seite technisch die Notwendigkeiten, die Ausgleiche, die Besteuerung besprechen. Auf der anderen Seite, wenn wir uns die Folgen der Globalisierung sagen, und jetzt sagt mal der linke Theologe, auch des Neoliberalismus, der sich in den 90er Jahren da sehr stark Bahn gebrochen hat, dann hat das gesellschaftliche Dynamiken ausgelöst, die an vielen Stellen große Schleifspuren hinterlassen hat, nämlich bei den Verlierern der Globalisierung. Und weil eben da ob es gefühlte oder tatsächliche Verlierer waren, aber ob wir uns die Entwicklung in den USA anschauen, dort die Destabilisierung, ob wir uns aber auch eine Verringerung des gesellschaftlichen Zusammenhalts hier in Deutschland angucken. Also ich glaube, dann ist das weit, weit mehr als eine technisch zu lösende Frage, sondern es ist eine ja, schwerwiegende und herausfordernde gesellschaftliche Dynamik, wo, wie wir ja, wenn wir wieder am Anfang der Diskussion sind, wo die Diagnose allein noch gar nicht nutzt, wenn wir sehen, mit welchen auch Brandbeschleunigern wie sozialen Medien ausgestattet, dass eine Dynamik entwickelt, die sich weit von jeder Diagnose und Therapie entfernt.
Ja, bei der Globalisierung muss man, glaube ich, bei den Gewinnern und
Ja.
Verlierern muss man genau hinschauen, wer zählt zu den Gewinnern, wer zählt zu den Verlierern. Ich sage das deshalb, ich habe ihm aufmerksam zugehört, weil jetzt kann man auch kann man gerne darüber streiten, aber man könnte auch die These vertreten, die Globalisierung hat unendlich vielen Menschen in der, wie man das früher immer so gesagt hat, dritten Welt es geholfen, über die Armutsschwelle zu geraten. Das heißt, das sind Menschen, die davon profitiert haben, dass wir uns, sagen wir mal, global arbeitsteiliger aufgestellt haben. Jetzt kann man immer noch diskutieren, haben wir bestimmte Lasten oder Folgen einer solchen internationalen Arbeitsteilung und potenzielle negative Konsequenzen dann ausgelagert in andere Länder. Also wenn man denkt, was weiß ich, Abholzung des Regenwaldes in Brasilien oder dergleichen, als wenn man das mal als Umweltfolge sieht und man würde sagen, ah, das ist eine Folge der internationalen Arbeitsteilung, weil das vor 200 Jahren wären die gar nicht auf die Idee gekommen, das selber so in der Form zu machen. Darüber kann man diskutieren. Ich wäre jetzt als Wirtschaftswissenschaftler, da bin ich sozusagen, wie könnte man sagen, da gehöre ich der alten Schule an oder der herkömmlichen Schule, die sagt, eine internationale Arbeitsteilung hilft am Ende des Tages, den Wohlstand der Menschen zu verbessern, weil die Leute sich auf das spezialisieren können, was sie am besten können. So, das
Ich
heißt
versuche
auch.
es nochmal zu präzisieren. Ich versuche es nochmal zu präzisieren.
Aber es geht um das Inland, weil Sie Trump und die USA angesprochen. Natürlich ist es so, dass wenn Sie jetzt Strukturwandel haben und Sie haben Menschen, die zuvor in einer bestimmten Situation, in einer bestimmten Branche beschäftigt waren, wo man gut verdient hat, ich mache das jetzt mal ganz einfach. Und dazu zählten zum Beispiel Industriearbeitsplätze in dem Rust Belt ganz früher, so was man dann als klassischen amerikanischen Mittelstand bezeichnet, oder wir kennen das aber auch hier in Deutschland. Und wenn sich die Situation verändert, aufgrund von Technologie, aufgrund von internationalen Veränderungen und so, dann werden diese Menschen die Erfahrung machen, dass die Situation eine andere ist als zuvor. Und das bedeutet mit unter Umständen, dass sie in der Tat Einbußen in Kauf nehmen. Das ist für jeden einzelnen Menschen ist das sicherlich, sagen wir mal, nur bedingt ein freudiges Ereignis, sondern man kann sagen, dass da werden die Leute drunter leiden. Aber man muss sich schon im Klaren werden, wenn man sagt, Das lassen wir eigentlich nicht zu. Oder das ist ein Problem einer Veränderung. Eine Veränderung bedeutet immer, etwas bewegt sich nach oben und nach unten. Das andere wäre Starrheit. Dann sind wir im Feudalismus, in einem wirklich völlig starren Struktursystem, Kastensystem, Feudalismus, wo nichts passiert, wo überhaupt, da geht nicht, vielleicht nichts nach unten, aber da geht auch nichts nach oben. Und ich glaube, wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Möglichkeit, dass es nach oben geht, dass Beweglichkeit, dass Mobilität existiert, eben dazu führt, dass die Menschen sich mit ihren Ideen und ihrem Engagement einbringen, weil sie das Gefühl haben, ich habe was davon. Und am Ende des Tages profitieren die Gesellschaften davon, dass sie entsprechend insgesamt reicher werden und auch damit der Wohlstand der einzelnen Personen reicher wird. Das betrifft jetzt nicht die einzelne Person, die negativ betroffen ist. Und dann muss ich mir die Frage stellen, und das ist wieder eine politische Diskussion. In welchem Umfang und in welchem Tempo kann ich Personen diese Veränderungen zumuten? Also bleiben wir konkret. Wir brauchen das gar nicht in den Rust Belt der USA reinzuschauen. Wir wissen, dass die Automobilindustrie in Deutschland unter großen Herausforderungen steckt. Eine Branche, die es über 2 Jahrzehnte gewöhnt war, Arbeitsverhältnisse bereitzustellen, die gut bezahlt sind, die wunderbare Entwicklungsperspektiven geboten haben, weil die Produkte dieser Unternehmen so am Weltmarkt gefragt waren. So, das hat sich aus unterschiedlichsten Gründen jetzt verändert. Und das betrifft diese Unternehmen als allererstes, dass sie merken, oh, es geht nicht mehr so weiter wie vor, wir können die Autos nicht mehr in dem Ausmaß verkaufen, die werden nicht mehr so abgenommen. Und das betrifft am Ende auch die Menschen, die dort arbeiten, dass man sagt, okay, so wie bislang die Arbeitsbedingungen sind, das Arbeitsentgelt, die Arbeitszeit, das ist nicht mehr aufrechtzuerhalten, weil niemand bereit ist, also niemand sind die Kunden bereit ist, die Preise für diese Autos zu bezahlen, die da aufgerufen werden, oder weil man sagt, die Autos gefallen uns einfach nicht mehr. Mal ganz platt formuliert. Und dann ist es eigentlich im Grunde genommen, das ist ja, das kommen wir wieder mit dem, auf diesen Punkt, den ich eingangs angesprochen habe. Freiheit, Gestaltungsmöglichkeiten und Verantwortung. In einem solchen, wenn wir uns da verständigen, dass das sozusagen ein Nukleus ist unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens, dann ist es an diesem Punkt auch den Menschen zuzumuten, zu sagen, pass mal auf, du hast lange Zeit davon profitiert in der Stellung, in der du bist. Ich hatte das eben auf mich bezogen, Oliver Stettes einmal. Du hattest einen tollen Job möglicherweise beim IW gehabt, aber diese Zeit ist vorbei und du musst dich umorientieren und dir ist es zuzumuten, dass du das tust. Und dann kann man sich überlegen, in welchem Umfang die Gesellschaft diese Menschen unterstützt, was zweckmäßig ist, was zielführend ist, um beispielsweise Oliver Stettes die Möglichkeit zu geben, neu Fuß zu fassen. Das ist dann eine Diskussion im Detail. Aber das ist, glaube ich, die Grunddiskussion, die man führen muss. Und man muss sich die Frage stellen, wie kann ich, wenn das, und das ist vielleicht nochmal eine besondere Herausforderung, wenn das räumlich konzentriert ist. Also Sie haben den Rust Belt angesprochen, was weiß ich, die Appalachenregion in den USA, aber ich bin als Schalke-Fan natürlich ich will nicht sagen ein Kind des Ruhrgebiets, aber ich bin mit Ruhrgebietsfolklore sozusagen groß geworden. Dann konzentrieren sich solche Veränderungsprozesse natürlich an einem Raum und die sind nochmal eine besondere Herausforderung, als wenn beispielsweise das über die gesamte Fläche nur klein, sozusagen in kleinen Einheiten passiert. Man denke an zum Beispiel den Konkurs von den Schlecker-Filialen. Das hat viel weniger Aufmerksamkeit erzeugt, als wenn irgendwo ein Standort mit zigtausenden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geschlossen wird. Und das ist eine Herausforderung, mit der man politisch umgehen muss. Aber am Ende des Tages bleibt in beiden Fällen die Konsequenz die gleiche. Man muss klar sagen, es geht so nicht weiter.
Ja, ich glaube, und jetzt oute ich mich mal als BVB-Mitglied,
Wunderbar.
dass es zugleich aber darauf ankommt, dass es bei dem, was an Veränderung notwendig ist, was dann auch dann an Lasten damit zu tragen ist, gerecht zugeht und dass von die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen oder wenn wir auch nur uns Firmen angucken, die sich verändern, dass da auch alle die Lasten tragen müssen und nicht einige mit goldenem Handschlag rausgehen und andere einfach arbeitslos werden. Also ich glaube, das hat dabei schon auch eine Rolle gespielt und darum sagte ich eben Präzisierung. Das eine ist dieser Bereich der Globalisierung. Das andere Stichwort, was ich ja genannt habe, ist das der Neoliberalismus. Das heißt, sozusagen die Ökonomisierung aller Lebensbereiche, die, glaube ich, schon eine zerstörerische Wirkung auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt gehabt haben. Wir sprechen mal von den sozialen Medien. Sie haben sie selber eben erwähnt und dass sie um ein Vielfaches stärker negative Nachrichten verbreiten als positive. Warum? Weil es sich ökonomisch rechnet. Aber vielleicht können wir diese Diskussion nicht mehr komplett aufmachen. Ich will nur in die Richtung einfach nochmal deutlich machen, dass, glaube ich, das in Teilen der Entwicklung zu kurz gekommen ist und wir nicht darauf vertrauen sollten, dass wirtschaftliche Dynamiken und die Verantwortungsbereitschaft alles regeln werden, sondern dass es diesen Faktor des Schutzes der Schwächeren in einer solchen Umbruchentwicklung, und damit meine ich nicht Bürgergeld, sondern Förderung von Möglichkeiten und Unterstützung, dass das zumindest ein wichtiger Faktor sein wird. Aber das wird vielleicht nochmal ein Diskussionsthema sein, was wir dann führen werden, wenn wir uns beim nochmal treffen werden, auch mit Blick auf die Uhr.
Ich kann Ihnen da nur zustimmen, weil das ist eigentlich das, was aus meiner Sicht erforderlich ist, sich die Frage zu stellen, wer ist, ich sage das mal, Sie haben die Form der Schwächeren gesprochen, wer ist in irgendeiner Form in einem bestimmten Sachzusammenhang hilfsbedürftig? Und wie organisieren wir die Unterstützung? Welche Maßnahmen sind denn geeignet, um diese Person dahin zu bringen, wo man sie hinbringen möchte, oder sie da zumindest dazu zu befähigen, aus eigener Kraft das dann herauszumachen. Das ist dann sicherlich davon abhängig, welche Fragestellung man betrachtet. Also da geht es ja nicht, ich hatte jetzt Sie so verstanden, dass Sie das viel allgemeiner betrachtet haben, nicht nur auf den Arbeitsmarkt, sondern ganz allgemein. Und darüber kann man dann diskutieren und auch man kann darüber politisch streiten. Und ich glaube, das eint uns am Ende des Tages. Ich glaube, wir müssen, wenn Sie mir diesen Satz erlauben, wir müssen vielleicht uns bewusst werden, dass so wie wir als Gesellschaft in Deutschland, als Staat in Deutschland organisiert sind, möglicherweise genau diese Funktion gerade nicht mehr erfüllen. Also uns die Frage stellen, ist es wirklich so, dass wir die, in Anführungszeichen, die Schwächsten und diejenigen erreichen, von denen wir wollen, dass sie unterstützt werden? Oder geht es woanders hin am Ende des Tages, was da gemacht wird? Dann kann man sagen, das kann man vielleicht politisch erklären, aber darüber muss man eben nachdenken und dann streiten.
Du hast vorhin gesagt, du bist mal gespannt, wo es uns hinführen wird. Wir sind jetzt bei einem Themenpotpourri gelandet, das deutlich macht, dass wir mit der Frage der Arbeitszeit eigentlich nur immer die Tür aufgestoßen haben zu einem Themenfeld, was viel umfänglicher ist. Und wir werden aus diesen ganzen Herausforderungen, diesen Diskussionen nur dann gut auch herauskommen, wenn es uns gelingt, einen gesellschaftlichen Konsens zu finden, was wir wollen und was wir gemeinsam tragen wollen und was wir auch gemeinsam tragen können. Und wenn uns das nicht gelingt, und da bin ich tatsächlich etwas alarmistisch unterwegs, wenn uns das nicht gelingen sollte, dann sind wir irgendwann auch keine Gesellschaft mehr. Dann sind wir nur noch eine Gruppe von Menschen, die in historisch gewachsenen Grenzen zufällig sich einen Platz teilt. Und das muss uns immer bewusst werden, dass wir uns unserer Werte bewusst werden und dass wir auf Basis dieser Werte entscheiden, was wollen wir gemeinsam miteinander erreichen und wie können wir das tun. Und etwas abzugeben ist immer schwierig. Deswegen glaube ich schon, dass es auch wichtig ist, dass wir eine positive Erzählung finden, wo wir hinwollen, wo die Gesellschaft hin will, dass die Politik das auch finden muss. Niemand wird sich mit Werbe hinter einen Kürzungsplan stellen, aber hinter einer Vision dann doch schon eher, wo es hingeht. Und ich glaube, dass das eine große Aufgabe ist, gerade mit Blick auch auf die nächsten Monate. Und all das, was wir in den nächsten Monaten auch noch hier in Deutschland an Nachrichten zu erwarten haben könnten. Dir vielen Dank, dass du bei uns gewesen bist, für das Gespräch, für den Austausch, für die Impulse und auch die Hintergrundinformationen, die nochmal wichtig und spannend waren. Den Zuschauerinnen und Zuschauern, Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind. Schalten Sie gerne wieder ein, folgen Sie uns, kommentieren Sie, stellen Sie Fragen, wir antworten auch möglichst auf alle Fragen, die uns erreichen und freuen uns aufs nächste Mal. Alles Gute, vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.